Anfang der 80er Jahre wird in den USA eine neue Krankheit festgestellt, die sich in den folgenden Jahren zur Pandemie ausweitet: HIV/AIDS. Seitdem hat der Virus weltweit etwa 39 Millionen Menschenleben gefordert. Ähnlich viele sind im Moment mit dem HIV-Virus infiziert, ein Drittel davon ohne medikamentöse Behandlung. In Deutschland leben etwa 88.000 Menschen mit HIV. Etwa 29.000 sind bislang daran gestorben. Auch in Freiburg verbreitet sich Anfang Mitte der 80er Jahre der HIV-Virus. 1985 wird deshalb die AIDS-Hilfe Freiburg gegründet, die ihren Sitz heute in der Büggenreuther Straße 12 hat.
Bei der Gründung der AIDS-Hilfe Freiburg wütete die weltweite AIDS-Epidemie auch in Südbaden. Aufgrund mangelnder Behandlungsmöglichkeiten war die AIDS-Hilfe Anlaufstelle für oft schwerkranke und sterbende Menschen und ihre Angehörigen. Trauer- und Sterbebegleitung gehörten leider zum Arbeitsalltag.
Besonders von der Epidemie betroffen sind Männer, die Sex mit Männern haben. Ihr Anteil an den Erkrankten ist seit den 80er Jahren in Deutschland zurückgegangen, beträgt aber immer noch ungefähr 65%. Die AIDS-Hilfe Freiburg wird deswegen von Aktivisten der Schwulenbewegung gegründet. Der Zeitzeuge Klaus berichtet.
Durch den radikalsten Eingriff in unser gerade begonnenes, emanzipiertes und freies schwules Leben, durch die todbringende Krankheit AIDS, damals in den 80er Jahren, die Schwulenpest genannt, schienen finstere Zeiten wiederzukehren. Viele unserer Freunde aus den Urtagen des emanzipatorischen Kampfs starben zur Unzeit. Ihr Tod hat tiefe Lücken gerissen. Dennoch waren es, auch in Freiburg, gerade Männer aus der Schwulenbewegung, die sich der neuen Aufgabe stellten und die Freiburger AIDS-Hilfe gründeten. Sie sorgten dafür, dass Präventionsarbeit geleistet wurde und wird, dass von freiwilligen und ehrenamtlichen Helferinnen Beratungs- und Pflegedienste erbracht werden, und sie brachten die Stadt dazu, ihren Teil dazu beizutragen, dass, jetzt nach langen Arbeiten und Kämpfen, Kranke und Sterbende im Haus Regenbogen eine Heimstatt haben.
Die Aktivisten müssen sich auch deshalb selbst organisieren, weil AIDS vor allem in den ersten Jahren als Schwulenseuche gilt, die aus Sicht der heterosexuellen NormalbürgerInnen nur Minderheiten und die anderen betrifft. Der Historiker Martin Reichert erklärt in der Radiosendung Schwule Welle,
ja, ich denke, es hängt schon damit zusammen, wer da halt betroffen war. Ne? Es war halt ja tatsächlich die, was ich eben schon meinte, die Krankheit der anderen. Also es waren Minderheiten, die betroffen waren. In Deutschland vor allem schwule Männer, dann Prostituierte, Drogennutzer. Ja, und das ist dann auch schon die Erklärung. Also dieses Abspalten erstens, es hat nichts mit mir zu tun. Und zum anderen ja dann doch dieses Stigmatisierte, das so damit zusammenhängt. Also drängt man es eher weg.
Das Thema Schwulsein verquickt sich in der öffentlichen Debatte eng mit dem HIV-Virus. Die seit Jahrhunderten bestehende Homofeindlichkeit erhält dadurch neuen Auftrieb. Der Zeitzeuge Meinhard erzählt.
Also die erste Hälfte der 80er Jahre waren eben mit Einbruch der neuen sogenannten Schwulenkrebsseuche sehr einschneidend. Es gab auch sehr viele Opfer und ich komme aus einer mittelständischen Gastrofamilie, die sehr kirchlich-bürgerlich geprägt war. Und ich habe aber auch den Querschnitt dieser Bevölkerung in der Innenstadt erlebt, die sehr rechtskonservativ gestellt war. Zum Beispiel in unseren bürgerlichen beiden Wirtschaften und Lokalen gab es Verbindungen zur Alt-Nazi-Szene, aber auch zur Nazi-nahestehenden kirchlich-rechtskonservativen Szenerien. Und diese Leute hatten dann die These und die Gedankenstriche, ja, diese neue Seuche und die Schwulen, die müsste man ausrotten wie Ratten, also Ungeziefer, Vernichtungsmittel einsetzen, alle möglichen Arten von Internierung etc. Dann ging so langsam das Sterben los, so ab 83, 84, 85 bis noch in die 90er.
In der schwulen Szene macht sich die Angst vor dem HIV-Virus breit. Für Betroffene bedeutet er in dieser Zeit das Todesurteil und bis dahin einen langen Leidensweg. Auch für die HIV-Negativen erschwert er die politische Arbeit, zieht die Kräfte auf die Begleitung von Kranken und Sterbenden und macht für viele das innere und äußere Coming-out noch schwieriger. Robert erklärt warum.
Das war ja die Phase auch, wo ich mein Coming-out hatte. Also ich hatte mein Coming-out erst so mit 23 ungefähr, Ende der 80er Jahre. 89, 90, und das war schon, hat mich schon geprägt auch, muss ich sagen, weil, also ich bringe da immer so als Beispiel die ersten schwulen Blättchen, die ich so in die Hand gekriegt habe, da waren immer mehrere Seiten Todesanzeigen drin und das fand ich schon irgendwie sehr krass und das hat mir auch sehr viel Angst gemacht. Also ich habe mich eh schwer damit getan, so meine schwule Sexualität auch dann auszuleben, überhaupt das mal einzugestehen und so weiter, und dann schwebte das halt wie so eine dauerhafte Bedrohung so noch über diesem Ganzen. Also es waren nicht so die leichtesten Jahre, würde ich jetzt mal sagen.
Von der ersten Generation von Schwulen, die nach dem NS erkämpft hat, ihr Schwulsein mehr oder weniger frei leben zu können, sterben unzählige in jungen Jahren an HIV. Einer von ihnen ist Norbert Parusel. Er wird 1954 in dem kleinen Ort Pfaffenweiler im Südwesten von Freiburg geboren. Von diesem Ort aus ist er später auf der ganzen Welt unterwegs, besonders aber in den USA. Er ist mit Schauspielern wie dem später als bisexuell geouteten Thomas Fritsch bekannt und stolz darauf, mit der High Society zu verkehren. Als die AIDS-Epidemie schon wütet, kehrt er nach Freiburg zurück. Norbert ist einer der ersten in Freiburg, die sich als HIV-positiv outen und sich in dieser Rolle in der schwulen Bewegung engagieren. Er wird Vorstand der AIDS-Hilfe und begründet den Ball für Queer mit, eine in Freiburg legendäre Partyreihe, die Spenden für den Kampf gegen HIV sammelt. Seine Mitstreiter beschreiben Norbert als sehr intensiven Menschen, als anspruchsvoll, kritisch, nicht einfach. Mehrere Jahre ist er aktiv, während die Krankheit ihm immer mehr zusetzt. Im Jahr 99 feiert er seinen 45. Geburtstag in seinem Zuhause in der Johanna-Kohlund-Straße im Rieselfeld. Er kommt extra schwerstkrank aus dem Krankenhaus nach Hause, um nochmal all seine Freunde zu sich einzuladen. Eine Woche später, am 19. Mai, verstirbt Norbert. Auf seiner Beerdigung im katholischen Pfaffenweiler ist von seinem Schwulsein oder seiner Krankheit keine Rede. Zu der Zeit werden diese Tatsachen im familiären Kreis oft verschwiegen, was für FreundInnen und Lebenspartner der Gestorbenen schmerzhaft ist, als würde ein ganz anderer Mensch beerdigt werden. In der Zeitschrift Schwul in Freiburg gibt es dafür einen bewegenden Nachruf von Norberts Freund und Mitstreiter Tobias.
Dieses Mal, Norbert, hast du es nicht mehr geschafft, wie die etlichen Male vorher, wenn du ins Krankenhaus musstest, zu wiederholten Chemotherapien, wie die Male, als wir schon fürchteten, dass du sterben würdest, und doch standest du wenige Tage, manchmal bloß Stunden später wieder vor unserer Tür, fordertest unbeirrt deinen Raum und Raum für dein Thema. Du hast gekämpft mit der Krankheit, mit bornierten Ärzten, mit deinen Launen in Rosa Hilfe, AIDS-Hilfe und HIV-Positiv e.V. Leicht hast du es uns nicht gerade gemacht, mein Lieber, und einiges hast du auch einstecken müssen von uns. Du warst es zuallererst und mit dem größten Nachdruck und mit dem größten Erfolg, der als positiver erkennbar und erklärtermaßen in die Szene ging. Nachdem du dich einmal entschieden hattest, dass Schluss sein müsse mit Versteckspielchen, weil es so besser für dich sei, gab es kein Halten mehr, nur noch vorwärts sollte es gehen. Untrennbar wolltest du für deine Lebensqualität unter den Schwulen sorgen und gleich immer für alle anderen Betroffenen mit. Noch jedes ganz private Bemühen um Zugang zu einem bestimmten Medikament, das du wolltest, wurde zu etwas Allgemeinem, Größeren. Und so hast du bis zum Schluss vieles für viele erreicht. Hochachtung, mein Lieber. Manchmal fandest du bei all dem in deine alte Ausgelassenheit zurück und dann konntest du gut einen ganzen Abend lang eine ganze Gesellschaft unterhalten, bis allen der Bauch vor Lachen weht hat oder die Kolombi-Parkhühner aufscheuchen, dass an Sex nicht mehr zu denken war. Oder du bekamst leuchtende Augen, wenn du von deinem Amerika erzähltest, deinem mehrjährigen Ausbruch aus dem Südbadischen, den Kellner-Anekdoten. Dorthin, zur Familie deines verstorbenen Freundes, hast du deine letzte Reise gemacht, hast noch einmal massenhaft Material zurückgebracht und einen Haufen Ideen dazu, die du gerne noch umgesetzt hättest. Das müssen wir jetzt tun, Norbert, soweit es geht ohne dich. Und möge der Himmel sein wie in San Francisco.
Norbert Parusel ist ein Vorreiter der schwulen Emanzipation und des AIDS-Aktivismus in Freiburg, an den sich viele heute Aktive noch erinnern. Er hat das Pech, dass er schon sehr stark erkrankt ist, als 1996 die ersten Kombinationstherapien für HIV auf den Markt kommen. Zuvor gibt es zwar schon medikamentöse Therapien, aber erst durch die gleichzeitige Behandlung mit mehreren Medikamenten können deutliche Behandlungserfolge erzielt werden. In den ersten Jahren gibt es jedoch sehr viele Nebenwirkungen. Schwul in Freiburg berichtet 1998 über Gerd und Johann, zwei Betroffene.
Sowohl Gerd als auch Johann sind seit mehreren Jahren HIV-positiv und inzwischen berentet. Beide kennen die Zeit, in der ein positives Testergebnis einem Todesurteil gleichkam. Inzwischen profitieren beide, wenn auch mit wechselndem Erfolg, vom medizinischen Fortschritt. Johann schilderte seine Situation als ambivalent. Zum einen sicherte ihm die Rente wirtschaftliche Sicherheit mit einem großen Maß an Freizeit. Andererseits wird dies mit einem hohen Preis bezahlt. Die regelmäßige Einnahme seiner Medikamente erfordert strenge Disziplin und erlaubt es nicht, die Infektion vollständig zu vergessen. Gerd stellt seine Situation ähnlich, aber noch komplizierter dar. Seine Kombination wirkt nicht mehr vollkommen zufriedenstellend. Dies bedingt, dass er sich neuen Medikamenten mit neuen Nebenwirkungen aussetzen muss. Aus den vielfältigen von HIV-Hämmern verursachten Nebenwirkungen sei eine herausgegriffen. Ein neues Präparat, das kürzlich von Gerd eingenommen wurde, beeinflusst nicht nur die Vermehrung des HIV-Virus, sondern auch die Informationsübertragung zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein in der Schlafphase. Die Folge sind heftige Albträume, die Gerd zwangen, dieses Medikament abzusetzen. Dieses Beispiel ist gut geeignet, um von der medizinisch-technischen auf die emotionale und zwischenmenschliche Ebene der AIDS-Problematik überzuleiten. Gerd und Johann schildern einstimmig, dass die Kombinationstherapie zwar Lebensqualität und Hoffnung gebracht hat, aber die Situation auch sehr viel komplizierter macht. Früher saßen alle im selben Boot, jeder starb früher oder später an AIDS. Es galt, die verbleibenden Jahre sinnvoll zu gestalten und um die Menschenwürde der Erkrankten zu kämpfen. Heute teilt sich die Gesamtheit der HIV-Infizierten je nach Therapieerfolg in verschiedene Klassen. Diese Aufteilung der persönlichen Schicksale birgt das Risiko der Spaltung der HIV-Infizierten als Solidargemeinschaft. Die Gründe können banal wirken. Johann erfreut sich einer gut funktionierenden Therapie und trainiert regelmäßig im Bodybuilding-Studio. Gerd ist dies zurzeit wegen medikamentösen Nebenwirkungen nicht möglich. Johann besucht Gerd. Sie umarmen sich zur Begrüßung. Gerd spürt, wie kräftig Johann durch das Training geworden ist. Neid kommt hoch. Johann fühlt sich wegen seiner erfolgreichen Therapie fast schuldig. Nun sind Gerd und Johann emotional gefestigte Menschen, die in der Lage sind, spontane Gefühle kritisch zu hinterfragen. Sie werden eine Freundschaft auch bei abweichenden Therapieerfolgen aufrechterhalten können. Dennoch zeigt dieses Beispiel, wie die unterschiedlichen Lebenssituationen das Miteinander beeinflussen können und was für eine große Rolle die emotionale Komponente spielt.
Die Nebenwirkungen, zu denen auch Fettumverteilungsstörungen und Organschäden gehören, schränken das Leben der Betroffenen stark ein. Erst vor ca. 15 Jahren können sie so weit zurückgedrängt werden, dass ein normales Leben für Behandelte weitgehend möglich ist. Die medizinischen und sozialen Verbesserungen für Betroffene sind auch auf das andauernde Engagement von AktivistInnen zurückzuführen. In Freiburg gibt es beispielsweise im August 98 eine Aktion namens Masken in der Stadt, bei der Menschen mit weißen Theatermasken mit der Aufschrift HIV-positiv in der Stadt Aufmerksamkeit für das Thema generieren. Schwul in Freiburg berichtet.
Ziel war es, das etwas eingeschlafene Interesse der Öffentlichkeit an der HIV-Problematik wieder wachzurütteln. Die Aktion begann mit einer Pressekonferenz im alten Wirebahnhof und anschließenden Auftritten auf dem morgendlichen Wiremarkt. Die Reaktionen der Marktbesucher waren zurückhaltend und eher positiv. Sehr angenehm fiel die Bereitschaft einiger Wochenmarkthändler auf, sich selbst während ihrer Verkaufstätigkeit eine weiße Maske aufzusetzen. Ein kleines, aber bezeichnendes Problem blieb jedoch auch hier zu vermelden. Eine Händlerin hatte zunächst eine Maske aufgesetzt, um das Projekt zu unterstützen. Wenige Minuten danach plagten sie Zweifel und Angstgefühle. Würde die Beteiligung an der Aktion sie persönlich, fälschlicherweise, als HIV-Infizierte kennzeichnen? Würden ihre Kunden auch weiterhin an ihrem Stand einkaufen? Oder war sie vielmehr dabei, sich ihre Geschäftsgrundlage zu zerstören? Die hilfsbereite Händlerin musste nach kurzer Zeit die Maske absetzen. Dies geschah nicht, weil tatsächlich Reaktionen der Kunden dies erzwungen hatten, sondern weil sie das Stigma, das die HIV-Infektion noch immer darstellt, in aller Deutlichkeit nachempfunden hatte. Die Aktion wurde an verschiedenen Orten der samstäglich belebten Freiburger Innenstadt fortgesetzt und stieß bei Heteronormalverbrauchern auf Zurückhaltung bis wohlwollende Zustimmung. Gegen Abend verlagerten sich die Schwerpunkte zunehmend auf die schwule Szene, wo die Zurückhaltung bezeichnenderweise größer wurde. Nach Auftritten in einigen Szenekneipen ging es zum Schwules Dance im Waldsee. Dort trugen zeitweise auch die Bedienungen des Sektstandes Masken. In dieser Zeit ging der Sektkonsum um etwa 80% zurück.
Die AIDS-Hilfe Freiburg reflektiert im Nachhinein etwas ernüchtert.
Masken in der Stadt und in der Disco. Toll, wir sind rübergekommen, war unser erster Gedanke nach der Performance. Hinterher sind wir nachdenklich geworden. Wie war das auf dem Markt und in der Innenstadt? Dort waren im Wesentlichen keine heftigen Reaktionen zu verzeichnen. Aber Überwiegend war es doch wohl die nachlässige Gleichgültigkeit, mit der Mann und Frau sich die Auseinandersetzung mit HIV, AIDS vom Halse halten. Mann, Frau ist schließlich ja weder schwul noch Junkie. Und abends in der schwul-lesbischen Disco? Warum haben sich für die MaskenträgerInnen automatisch Gassen im dichten Gedränge gebildet? Warum ist in der Zeit, in der die Mädels an der Sektbar maskiert waren, der Umsatz plötzlich um 80% zurückgegangen? Warum berichten insbesondere die Maskenträger über prüfende Blicke, die sie wahrgenommen haben? So aufgeklärt und souverän sind wir offenbar nicht, dass nicht doch die Angst vor einer Infektion aus dem Bauch kriecht. Sogar dann, wenn es um etwas so Harmloses wie um einen Apfel oder ein Glas Sekt geht.
Im Laufe der Jahre gibt es im Rahmen des Freiburger AIDS-Aktivismus verschiedenste Aktionen und Angebote. Vom Red Ribbon Café als Treffpunkt für Positive und Negative, über Selbsthilfegruppen und den jährlich stattfindenden Ball Verquer, bis hin zu dem aus Freiburg stammenden, inzwischen landesweiten Projekt Gentleman, das Aufklärungsarbeit in der schwulen Szene leistet. Aktuell sind etwa 1000 Personen aus ganz Südbaden in Freiburg wegen HIV in Behandlung. Todesfälle gibt es fast keine mehr. Die AIDS-Hilfe, ursprünglich aus der schwulen Szene, kümmert sich heute um alle betroffenen Gruppen und Einzelpersonen. Dabei ist es eine Gratwanderung, einerseits zu kommunizieren, dass HIV alle angeht und alle potenziell betrifft, und doch diejenigen Gruppen speziell zu adressieren, die besonders gefährdet sind, ohne die Stigmatisierung dieser Gruppen zu verschärfen. Robert von der AIDS-Hilfe beschreibt, in welchen Formen der Verein Betroffene unterstützt.
Also wir machen natürlich Beratungen in allen möglichen Facetten. Wenn jemand schon positiv ist, dann können wir auch sowas, das nennt sich dann Krisenintervention. Also wenn es jemand wirklich schlecht auch damit geht oder überhaupt jemand ja erstmal damit umgehen muss, ne, dann ist die Möglichkeit, da auf jeden Fall Gespräche zu bekommen. Wir sind ja auch sowas wie eine Selbsthilfegruppe, also es gibt auch Austausch mit anderen, die davon betroffen sind. Das kann auf jeden Fall organisiert werden oder es gibt sogar auch eine Gruppe. Und testen tun wir natürlich auch. Wir haben sehr viel Informationsmaterial. Also wenn jemand jetzt, was weiß ich, steht vor der Frage, wann fange ich mit der Therapie an oder wie läuft überhaupt so eine Therapie, was bedeutet das jetzt eigentlich? Also da haben wir auch natürlich einiges da, was wir Leuten dann mitgeben können, an die Hand geben können. Und ich glaube, eine ganz große Sache oder wichtige Sache ist auch, dass natürlich bei uns strikte Vertraulichkeit herrscht. Also es gibt ja viele Leute, die sich doch schwer tun, über so ein Thema, ist ja auch ein sehr persönliches Thema, auch mit anderen Leuten zu reden, jetzt vielleicht im Freundeskreis oder so. Und es gibt ja auch leider immer noch recht viel Diskriminierung und Stigmatisierung von Menschen mit HIV. Mhm. Und da bieten wir einfach einen sicheren, geschützten Raum, wo einfach Menschen sich dann auch hoffentlich wohlfühlen können.
Diskriminierung gegen HIV-Positive ist immer noch weit verbreitet. Viele Betroffene verschweigen aus Angst vor Stigmatisierung, dass sie HIV-positiv sind. Oft sind sie wegen ihrer Homo- oder Bisexualität aus rassistischen oder aus klassistischen Gründen gleich mehrfach von Diskriminierung betroffen. Die Verquickung von Homofeindlichkeit und der Stigmatisierung von HIV-Positiven zeigt sich auch darin, dass Männer, die Sex mit Männern haben, grundsätzlich von der Blutspende ausgeschlossen sind, außer wenn sie medizinisch unnötige 12 Monate davor komplett auf Sex mit Männern verzichten. Dieter Whipp, eine bekannte Freiburger Drag Queen, erzählt von einem Erlebnis in der Uniklinik.
In der Blutspendeeinrichtung der Uniklinik Freiburg lässt mich der Fragebogen für SpenderInnen durch die bürokratische Blume wissen, dass ich in den Augen der Bundesärztekammer eine virenschleudernde Ansteckungsgefahr bin. Im selben Moment kratzen meine Nägel schon Furchen in den Tisch der Einrichtung. Blutspende ist ein extrem wichtiges und so simples Mittel, um Menschen zu helfen. Was mich so auf die Palme treibt, ist nicht einmal die offensichtliche Diskriminierung von Männern, die Sex mit Männern haben, sondern vielmehr die bürokratische Gleichgültigkeit, mit der die Verantwortlichen die Stigmatisierung ganzer Menschengruppen als sexuell riskant, krank und unvernünftig vorantreiben.
Walter, Vorstandsmitglied der AIDS-Hilfe Freiburg, zieht ein Fazit über die aktuelle Situation im Kampf gegen AIDS und Diskriminierung.
So viel sich in den vergangenen Jahren medizinisch getan hat, gesellschaftlich hat sich kaum etwas bewegt. HIV-positive Menschen können mit einer medikamentösen Therapie ein annähernd einschränkungsfreies Leben führen. Viele Durchschnittsbürger haben da ein vollkommen veraltetes Bild im Kopf. Für uns ist das ein klares Signal, dass unsere Arbeit noch längst nicht getan ist.